M&A ist kein Luxus, M&A ist ein strategisches Thema, mit dem muss man sich beschäftigen. Also auch die Firma nicht zu verkaufen, sollte eine bewusste Entscheidung zu sein, weil Märkte sind so dermaßen dynamisch. Und was passiert, wenn auf einmal der größte Wettbewerber gekauft wird, man hat es irgendwie verpasst, ja? Und auf einmal hat man einen starken Wettbewerber, der eben da gebackt wird zu den großen internationalen Partner.
Only the team with the best players wins.
Das ist Inside Teambuilding, der Podcast zu People, Leadership und Change in Unternehmen. Ich bin Katharina Wolf, CEO von D-Level, und hier sprechen wir darüber, wie man Menschen zu Mannschaften macht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Teambuilding. Heute mal wieder aus Investorenperspektive, hätte ich fast gesagt, aber eher aus Käuferperspektive. Bei mir ist nämlich virtuell natürlich nur Marc Miller, Partner und Gründer der M&A-Boutique Carl Square. Lieber Marc, toll, dass du dir die Zeit nimmst, auch in diesen aufgewühlten Zeiten mit mir zu sprechen.
Ja, hallo Katharina, ich freue mich auch drauf.
Lieber Marc, erklär erstmal bitte, wer oder was ist Carl Square? Wie viele seid ihr? Und was macht ihr im Kerngeschäft?
Ja, sehr gerne. Carl Square ist eine M&A-Beratung, also sprich, wir beraten Unternehmen beim Kauf und Verkauf. Dazu gehört natürlich auch das Thema Wachstumsfinanzierung oder auch Börsengang. Und da sind wir Partner, der eben dieses besondere Thema, was eben immer wieder ansteht bei Unternehmen, dann professionell beraten kann. Da gehört dazu, dass wir erstmal eine Einschätzung abgeben und uns überlegen, was ist die Firma wert, wer sind die richtigen Investoren, Käufer, ist überhaupt der richtige Zeitpunkt, jetzt in den Markt zu gehen, und was würden wir vorschlagen? Einzelgespräch oder eine richtige Auktion mit mehreren Parteien? Und das besprechen wir vor. Und dann, wenn wir dann beauftragt sind, dann begleiten wir diesen Prozess vom Anfang, von der Vorbereitung bis zum Abschluss. Wir als Unternehmen sind jetzt seit knapp 20 Jahren am Markt. Ich habe die Firma auch gegründet und haben uns dann entwickelt. Angefangen haben wir in Hamburg und dann haben wir gesehen, Deutschland ist so schön dezentral. Haben in München ein Büro aufgemacht und in Berlin und sind jetzt seit 2 Jahren auch in Stockholm, Kopenhagen und in London unterwegs. Insofern sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt, in den Wachstumsmärkten, in den innovativen Regionen in Europa praktisch zu begleiten bei Transaktionen.
Super, du hast gerade ein spannendes Thema angesprochen, wann der richtige Zeitpunkt ist zu verkaufen. Nun bewegen wir uns gerade durch eine der schwersten Krisen, wird ja immer wieder gesagt, seit dem Ersten Weltkrieg. Wie ist aktuell der Zeitpunkt? Was geht überhaupt noch am Markt?
Also, erstmal ist es so, dass alle Transaktionen sind immer zukunftsgerichtet. Das heißt, man guckt sich immer an, wie sind die Perspektiven, welches Potenzial hat eine Firma, die ich kaufe oder wo ich investiere. Und da, wenn ich in die Zukunft schaue, muss ich planen können. Und wenn hohe Unsicherheit da ist, dann kann ich nicht planen und dann kann ich auch keine Entscheidung treffen für eine Investition. Sei denn, ich möchte jetzt irgendwie ein Schnäppchen machen, dann geht es vielleicht auch so. Aber die Verkäufer wollen ja auch einen fairen Kaufpreis haben für ihr Unternehmen. So, und ich glaube, das hat man auch gesehen in der Krise 2008, 2009, als unklar war, was in den Banken passiert, als Vertrauen im Markt draußen war, da gab es weniger Transaktionen. Und die Kernfrage, die wir jetzt haben, ist, was ist denn New Normal? Also erstmal, kennen wir das New Normal schon oder ist noch alles unsicher, wie es weitergeht? Und wir merken in so Zeiten Unsicherheit, dann warten alle erstmal ab und schauen. Und natürlich gibt es Branchen wie Tourismus und Events, wo man eben nicht weiß, wie wird das Reisen künftig funktionieren. Da sehen wir in der Tat eine große Zurückhaltung, auch Transaktionen, die schon abgesagt worden sind oder zumindest verschoben worden sind. Aber in allen anderen Branchen, vor allem in der Digitalwirtschaft, Software, Internet, E-Commerce, Marktplätze, da sehen wir eigentlich eher mehr Bewegung und auch mehr Transaktionen. Das heißt, dieser Shift zur Digitalisierung, der wird eben jetzt verschärft oder eher beschleunigt, um es positiv auszudrücken. Und da sehen Investoren sehr stark große Möglichkeiten und da sehen wir weiter auch schöne Transaktionen. Insofern glaube ich schon, dass auch jetzt der richtige Zeitpunkt wiederum ist, auch über M&A nachzudenken. Die Frage ist natürlich immer, wie stark war jetzt der Einbruch im Geschäft 2020? Alle haben exzellente Zahlen 2019 und so meistens auch noch im ersten Quartal und dann bricht's ab. Und keiner möchte natürlich auf der Basis der 2020er-Zahlen jetzt verkaufen. Aber die Käufer sagen natürlich auch, 2020, das ist nicht interessant und darauf muss ich gucken. Und 2019 war zwar schön, dass du so erfolgreich warst, aber wie geht's denn eigentlich dann weiter? Und deswegen, wenn man sieht, dass vielleicht der Einbruch gar nicht so stark war oder wenn man auch sieht, dass die Dinge sich wieder erholen und 2021 eher wieder ein gutes Jahr wird, dann ist der Zeitpunkt jetzt auch, sich vorzubereiten, um dann in ein starkes 2021 rein zu verkaufen oder aber auch mit Earnout zu arbeiten, zu sagen, okay, ich mache vielleicht eine Mischbewertung aus mehreren Jahren und gehe die Gespräche jetzt an.
Gibt es denn Branchen, die sich jetzt gerade, also ihr erlebt vielleicht auch viele Private Equity Häuser, die vielleicht Aufkäufe tätigen, aber erlebst du auch Branchen, die sich jetzt so quasi gesund kaufen wollen, weil sie die Digitalisierung verpasst haben, die sich jetzt schnell in der Krise vielleicht noch günstig ein Digital-Startup oder so schnappen wollen?
Also, ich habe das schon vorher erlebt, aber so richtig ist meine Wahrnehmung, dass die Corporates, die Strategen, die sind gerade schon auch mit sich selbst beschäftigt. Das heißt, jetzt zu sagen, ganz schnell kaufen wir jetzt mal digital zu, da würde ich eher sagen, das sind jetzt die Letzten, die jetzt wieder aktiv werden. Was ich allerdings sehe, ist schon, dass auch Finanzinvestoren oder auch von Private Equity getriebene Unternehmen, dass sie die Chance auch nutzen für Zukäufe jetzt, um ihr Portfolio abzurunden. Also ich sehe in der aktuellen Phase die Finanzinvestoren als die, die am schnellsten die Chance begreifen und auch am wenigsten sich irgendwie jetzt da Wurm machen lassen von irgendwelchen Rückschlägen. Die großen Strategen, die würde ich sagen, da würde ich erstmal wieder anrufen nach dem Sommer, wenn die wieder im Büro sind. Und bei den, ich glaube, bei den Mittelständlern, da sehe ich auch schon weiter eine Agilität. Aber jetzt nicht so, dass wir da schon hätten 5 Deals gemacht hätten mit denen.
Da müssen wir, glaube ich, gleich nochmal reingehen. Das fände ich super spannend, auch ob ich jetzt vielleicht meine Exit-Strategie als Startup umstellen sollte. Aber vielleicht sollten wir im Prozess einmal vorne anfangen, bevor wir da hinkommen und einmal sagen, wie läuft denn so ein Verkauf überhaupt ab für die, die zuhören und vielleicht noch nie ein Startup verkauft haben oder nicht auf der Käuferseite saßen. Wenn ihr mit einem Startup und einem, nehmen wir mal an, einem Finanzinvestor, die beide zusammenbringt, wie ist denn das? Da kommt, welche Seite kommt auf euch zu und wie läuft so ein Verkauf dann ab ungefähr so in den verschiedenen Phasen?
Also wir sind schon in der Regel auf der Verkäuferseite. Und wie läuft sowas ab? Typischerweise wird der Unternehmer angesprochen aus dem Markt, auf einer Messe, über einen anderen M&A-Berater. Und auf einmal ist da Interesse da und er weiß gar nicht, was passt das eigentlich jetzt überhaupt schon? Ich bin noch gar nicht so weit, wollte noch gar nicht verkaufen. Das erleben wir oft, dass dann die Unternehmer so ein bisschen reinstolpern in sowas. Und was wir immer dafür bewerben, ist, einmal innezuhalten und sich zu überlegen, ist es eigentlich die richtige Entscheidung jetzt? Passt das Timing? Und ist es auch richtig für das Unternehmen? Also jede Firma hat sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten für sich gesehen, natürlich auch mit Investoren und mit Finanzierungspartnern und kann was Großes aufbauen. Oft ja auch mit innovativen Produkten und einer Disruption, die auch angestoßen wird. Und es kommt immer wieder die Frage, ist vielleicht ein Verkauf oder ein Teilverkauf an Finanzinvestor, an Strategen eine Option, die richtige ist für mich. Warum? Weil ich vielleicht mit diesem Partner die Firma besser entwickeln kann und natürlich auch eine Realisierung von dem geschaffenen Wert herbeiführen kann. Und wenn Unternehmen größer werden, werden sie komplexer. Dann kann auch sein, dass der Gründer oder das Gründerteam vielleicht auch gar nicht mehr das richtige Management ist, sondern dass dann vielleicht auch größere Strukturen aufgebaut werden müssen. Und die Frage ist immer, sind die Handelspersonen die richtigen? Muss ich vielleicht das Team ergänzen? Da bist du, Katharina, ja auch an Bord, um die Leute reinzuholen, die Corporate können und größere Strukturen auch können, denen es auch Spaß macht, sowas aufzusetzen, wohingegen der Gründer oft der Innovator ist, der tolle Produkte bauen kann. Aber gleichwohl über so eine Verbindung mit einem größeren Partner, der weltweite Vertriebsnetze hat, der eine Marke hat, der halt auch andere Kapazitäten hat für Entwicklung und für eine Produktergänzung, da kann es dann schon Sinn machen zu sagen, ich gehe den Schritt und mache den Schulterschluss mit den Großen. Und da sind wir, glaube ich, wir der Sparringspartner, der einfach viel gesehen hat, auch einschätzen kann, gibt es im Markt überhaupt Interesse? Und wie wird sowas bewertet? Wie gucken die drauf? Auf was musst du dich einstellen auch als Unternehmer, wenn du dann Reporting hast, wenn du vielleicht die Freiheiten noch ein Stück weit verlierst, also dafür auch neue Chancen bekommst? Und da setzen wir uns zusammen und machen diese Vorbereitung. Und ich glaube, nach dieser Einschätzung, nach diesem Workshop, weiß man, was sind eigentlich die Optionen und auf was sind die Möglichkeiten, die ich verfolgen kann. Und wenn der nicht nur das Unternehmen das spannend findet, sondern auch der Unternehmer, und der Gesellschafter sagt, das ist für mich auch zum richtigen Zeitpunkt jetzt, weil ich offen bin auch für eine Teilrealisierung und auch für eine Abgabe von Verantwortung und Teilen auch von Verantwortung, das ist eine sehr persönliche Entscheidung auch, dann starten wir diesen Prozess. Und der Prozess heißt eben dann, die Unterlagen vorbereiten, das Investment Memorandum erstellen, auch die Equity Story. Was ist eigentlich der Werttreiber hier in dem Geschäft? Was kann man auch gemeinsam mit möglichen Investoren und strategischen Partnern erreichen? Und dann natürlich eine gute Untermauerung der Zahlen, dass wir eben die kritischen Fragen stellen und nicht erst der Käufer, wenn man dann schon in der Due Diligence ist. Und wenn, ich sage immer, die Abwehr muss stehen, also sprich das Zahlenwerk und die Struktur muss stehen. Und wenn das ist, dann kann man angreifen und kann entsprechend auch die Chancen herausarbeiten in so Gesprächen. Und dann, nach der ersten Investorenansprache, kriegen wir Rückmeldungen. Und wenn dein Interesse da ist, dann stellen wir nach Vertraulichkeitserklärungen auch erste Informationen zur Verfügung, damit natürlich die Investoren, die ihre Fragen auch oder ihre ersten Antworten bekommen, die sie haben müssten. Also, was ist das Produkt, wie ist die Technologie, wer sind die wichtigen Zulieferer, wie ist schon der Kundenmix aus, die klassischen Fragen.
Und wahrscheinlich auch, wer ist das Team und soll ich da rein investieren? Spielt das auch eine Rolle?
Ja, natürlich. Und ich glaube, das ist der Punkt, was man auf PowerPoint am wenigsten rüberbringen kann. Deswegen, wenn es irgendwie geht, versuchen wir sehr zügig eben diese persönliche Interaktion zu ermöglichen mit dem Team. Das ist wahrscheinlich auch der Punkt, der am meisten jetzt gelitten hat in der Corona-Krise, weil eben persönliche Treffen nicht mehr so einfach möglich waren. So. Also, Videokonferenzen sind super, besser als Telefon, weil man eben die Mimik erkennt und auch alles in Aufmerksamkeit dabei. Und deswegen, glaube ich, große Überraschung, wie weit man es bringen kann in der Transaktion mit Videokonferenzen. Aber dann, ich kann keine Firma kaufen ohne persönliches Treffen zu ermöglichen. Und das versuchen wir dann zu ermöglichen in der Transaktion, wenn wir sehen, dass der Partner ernsthaftes Interesse hat, wahrscheinlich auch schon ein Angebot abgegeben hat, wo man wissen, das könnte interessant sein. Und dann gibt es eben diese persönliche Interaktion. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Am Ende müssen dann Menschen gerne zusammenarbeiten. Ja, und gern in der Transaktion, aber natürlich auch oft nachher, weil ja natürlich die Gründer oder das Management weiter mit dabei sein soll, weil ich zahle ja keinen hohen Kaufpreis, wenn dann alle weggehen gleich nach dem Kauf. Und ja.
Wie doll wird das denn mit eingepreist quasi in die Bewertung, wer da sitzt und wie lange der vielleicht noch mit an Bord bleibt? Du hast eben das Thema Earnout angesprochen, wodurch ja Gründer gebunden werden sollen ans Unternehmen. Wie groß ist diese Rolle des, wen kaufe ich als Mensch und nicht nur wen kaufe ich als Technologie? Also
ist ja mal so, ich kann jetzt nicht sagen, da wird dann der Kaufpreis 5 Millionen höher oder niedriger. Es ist fast binär.
Es ist kein Team Multiple.
es ist binär. Also, wenn ich das Management nicht gut finde, wenn der mich nicht begeistern kann, und ich auch das Gefühl habe, der hat seine Zahlen nicht im Griff, wenn solche Zweifel aufkommen, dann kaufe ich die Firma auch nicht günstig, da kaufe ich sie gar nicht. Weil ich kaufe ja nicht die Vergangenheit, ich kaufe die Zukunft. Und umgekehrt, wenn jemand wirklich begeistern kann, nicht nur den Vorstand, sondern auch die ganze Mannschaft im Konzern oder beim Finanzinvestor, dann sage ich auch wenn es jetzt ein bisschen teurer wird, die Transaktion, ich habe ein tolles Team und ich kann eben auch wachsen und kann Faktor 2, 3, 4 erwirtschaften und kann große Synergien erzielen. Ich kaufe ja oft auch, weil ich dann in der Zusammenarbeit Vorteile haben will. Und wenn ich weiß, mit dem Management kriegen wir das gewuppt. Und umgekehrt, auch der Konzern sagt, dass die Kultur passt. Wir sind in der Lage, auch so eine Akquisition zu integrieren. Da bin ich dabei. Und natürlich ist es so, wenn der Manager oder CEO, der Gründer echt überzeugen kann, dann lässt man es auch nicht an ein paar Millionen dann scheitern, weil man sagt, lieber Qualität kaufen.
Ja, toll. Also man investiert wirklich in die Köpfe. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, manchmal sind die Gründer vielleicht auch gar nicht mehr die richtigen, um das Startup dann irgendwann zu integrieren oder dann im Konzern, sage ich mal, weiterleben zu lassen. Wie häufig passiert es denn, dass die Gründer relativ schnell, sage ich mal, nach dem Kauf rausgehen? Und wie häufig passiert es, dass sie über einen Earnout gebunden werden?
Also Natürlich auch da kommt es immer auf den Anlass an. Wenn jetzt der 75-Jährige sein Lebenswerk verkauft, dann ist schon okay, dass okay. er auch noch relativ bald mehr Zeit mit seiner Frau verbringt und auf Kreuzfahrt geht. Wir verkaufen ja in der Regel eigentlich fast immer erfolgreiche Firmen, die wachsen. Und da ist ein Businessplan, wo auch Dinge aufgezeigt sind, die auch erreicht werden sollen. In der Integration mit dem Konzern, aber auch selbstständig. So, das heißt, da ist auf jeden Fall immer auch Management in der Pflicht. Deswegen würde ich sagen, in wahrscheinlich 90% der Fälle habe ich auf jeden Fall eine Bindung des Managements für noch mehrere Jahre. Die Frage ist jetzt, hat der Gründer, ja, ist er noch aktiv in der Firma? Wie aktiv ist er? Hat er eine zweite Führungsebene aufgebaut? Und wenn natürlich die Firma sehr stark auf das Management zugeschnitten ist, dann wird er sehr stark verhaftet werden und natürlich auch über einen Earnout gebunden, weil eben der Käufer Angst hat, dass er irgendwann allein mit der Firma dasteht. Umgekehrt habe ich jetzt gerade einen Fall, wo der Gründer sagt, ich habe es bisherhin gemacht. Für mich ist ganz wichtig, jetzt auch rauszugehen innerhalb von einem Jahr. Und da war das für den Käufer so ein USP zu sagen, wir regeln die Nachfolge, wir haben gute Kandidaten, die wir reinbringen können. Also sprich, es gibt jetzt nicht schwarz-weiß, sondern man muss eben mit dem richtigen Investor sprechen, der das auch mitmacht. Zum Thema Earnout, da haben wir gerade eine Auswertung gemacht. Wir hatten in den letzten knapp 10 Jahren haben wir insgesamt 50 Earnouts verhandelt. Und da ist die Erfahrung, dass die Earnouts kamen so in 4 von 5 Fällen. Und Earnout heißt immer, dass das Management oder der Gründer dabei bleiben muss, um es zu treiben. Und die Earnouts waren im Schnitt 1,5 Jahre und sie gingen auch bis zu 4 Jahre. Und da ist die Erfahrung, dass eben über diese Bindung der Erfolg, eben die Zahlen sprechen ja für sich, auch gekommen ist, dass die Verkäufer fast 90% vom Initialkaufpreis noch bekommen haben im Earnout. Ja? Einfach darüber, dass sie bereit waren, weiter mitzuarbeiten und die Firma auf den nächsten Level zu heben.
Wie lang ist denn genau, weil das ist ja wirklich spannend, der Gründer muss ja trotzdem noch motiviert sein, deswegen incentiviert man den Gründer oder die Gründerin darauf, dass er oder sie eben an Bord bleibt und gibt einen Teil des Kaufpreises erst später. Jetzt habe ich gerade letztens mit einem Gründer gesprochen, der sagte, oh, er hat sich auf einen 3-jährigen Earnout eingelassen und er hat schon gemerkt, eigentlich war nach 1,5 Jahren die Luft raus und er hätte mal bloß lieber 2 Jahre machen sollen und verhandeln sollen, weil dann irgendwann die Luft raus ist. Wie lange habt ihr das auch ausgewertet? Wie lange ist denn ein guter Earnout?
Ja, es kommt auf die Firma an. Also, unsere Erfahrung ist, dass der Einjahres-Earnout ist gut für Unternehmen, die einfach gewisse Sicherheit haben, wo der Käufer auch schneller integrieren möchte. Und diese Earnouts kommen eben dann auch sehr, sehr groß, sehr hoch und sehr sicher. Wir haben erlebt, dass 2er-Earnouts eher schwächeln relativ. Meine Erklärung dafür ist, dass oft der Gründer mit der M&A-Transaktion sehr beschäftigt ist und so ein bisschen einfach sich nicht genug mit seinen Kunden beschäftigt, leider, obwohl natürlich der M&A-Berater viel erleichtern kann, aber diese Dinge wie Verhandlungen und Präsentationen bleiben beim Gründer hängen und damit hat er meistens so eine Verschiebung und er geht ja ein bisschen das erste Jahr im Earnout so ein bisschen flöten und im zweiten Jahr holt er dann auf, aber ist schon zu schnell zu Ende. Und deswegen war die Erfahrung eher, dass dann die 3er-Earnouts ganz gut passen, weil man dann auch wirklich auch einen Erfolg auch zeigen kann. Und da gibt es einen ganz anderen Fall bei 4-Jahre-Earnouts und länger. Das sind eigentlich keine Verkäufe, sondern dann ist eher, sag mal, holt ein Partner rein und der richtige Potenzial kommt noch über die Partnerschaft. Und da haben wir erlebt, dass dann Firmen eben über eine Integration und über auch gemeinsame Sales sehr viel Earnout holen können.
Woran scheitern denn solche Kaufverhandlungen, wenn sie denn scheitern? Wir erleben das ja im Personalberatungsbereich, wo wir Unternehmen und Kandidaten zusammenbringen, häufig, dass am Ende das Ego im Weg steht oder was auch immer. Woran scheitern Kaufverhandlungen bei euch? Wahrscheinlich habt ihr dazu auch eine Statistik am häufigsten.
Ich lasse mal anekdotisch. Also, es ist so, dass die, es gibt Klassiker. Der eine Klassiker ist, die Bewertung passt nicht. Die Kaufpreisvorstellungen kamen nicht zusammen. Das darf eigentlich nicht passieren, weil wir schon im Vorfeld realistisch drauf gucken sollten. Und erst, man sollte diesen Prozess erst starten, wenn man weiß, man kann auch hinkommen, was man auch erwartet. Aber natürlich Fälle gibt es immer wieder und wir sind ja zum Teil auch auf der Käuferseite und erleben wir einfach, dass der Verkäufer einfach unrealistische Vorstellungen hat weil es zumindest nicht machbar ist, für unsere Mandanten eine Firma zu dem Preis zu kaufen. So, deswegen natürlich Kaufpreis ist ein wichtiges Thema. Das Zweite ist, dass im Prozess die Zahlen nicht kommen. Natürlich im Augenblick durch Corona, das kann kein vorgeworfen werden, aber auch sonst gibt es natürlich Dinge, die sich verschieben oder Kunden, die wegbrechen. Und dann passt alles nicht mehr, weil der Prozess läuft dann so 4 bis 6 Monate. Man guckt natürlich jetzt auch schon jetzt im Mai schon auf 2020er Zahlen. Und wenn man sieht, da kommt man gar nicht hin bei Umsatz und Ergebnis, dann wird der Käufer sagen, ich bin nicht bereit, mein Angebot zu halten, was ich mal gegeben habe. Sorgt für Enttäuschung beim Verkäufer, weil er sagt, ich habe ja mehr Geld mir schon ausgerechnet und da würde ich nie verkaufen. Und natürlich auch versinkt das Vertrauen in die mehrjährige Planung. Wenn der nicht mal ein Jahr planen kann, wie soll er dann 5 Jahre planen? Und auf einmal ist das Vertrauen weg. Vertrauen ist extrem wichtig in der Transaktion. Und dann ist natürlich auch so, dass über diese Gespräche, die Abendessen, ja, die Präsentation, die Workshops auch Vertrauen aufgebaut wird. Und da muss man sehen, passt die Kultur zusammen. So wird es von beiden Seiten produktiv empfunden, die Zusammenarbeit. Hat man den gleichen Humor, ja, oder auch nicht, ja, das gleiche Tempo. Und da merkt man oft, dass dann man sieht, das ist vielleicht nicht der richtige Partner für mich. Auf beiden Seiten. Also kennt man einfach in den Gesprächen, irgendwie ist da kein Flow dahinter. Und ich glaube, das Letzte, warum Deals scheitern, ist, hin und wieder gibt es einfach keinen geeigneten Käufer. Weil die strategischen Käufer alle riesig groß sind und vielleicht auch gar nicht in den Bereich zukaufen wollen. Und dann bleiben nur Finanzinvestoren als Käufer oder ein IPO. Und da muss man eben einen finden, der eben auch gerade da offen ist, wo die Größenordnung passt. Aber am Ende müssen halt 2 zusammenpassen. Und wenn es die 2 nicht gibt, gibt es keine Transaktion.
Wie kann ich denn als Startup da tatsächlich dem dritten Punkt vielleicht vorbeugen, indem ich eine total ausgeklügelte Exit-Strategie habe? Also im Sinne von, ich richte mein Produkt dafür aus, dass es am Ende ein Finanzinvestor kauft. Sprich, ich richte mein Geschäftsmodell so aus, dass es zum Beispiel schnell auf Profitabilität geht oder einen strategischen Investor und da genau den Sweet Spot zu finden, den der vielleicht nicht bedienen kann oder. Mhm. Wie merkst du das? Wie gehen Startups da ran und Wie strategisch bereiten die sich vor und wie viel müsst ihr da noch helfen, damit die Exit-Story tatsächlich funktioniert?
Ja, also ein Investor hat mal zu mir gesagt, also mit dem Exit, den zu stark zu forcieren, ist immer schwierig. Wer beim Fußball immer auf die Anzeigetafel schaut, der schießt keine Tore. Ja? Das fand ich einen ganz schönen Spruch. Ja. Und ich glaube, deswegen ist mein Mantra immer, mach ein tolles Produkt, mach happy clients, Mitarbeiter, die gern zur Arbeit kommen, geh deinen Weg erstmal. So, ich glaube, das ist so, ohne Erfolg in deinem Markt wird auch nie ein Exit oder ein M&A für dich relevant werden. So, das ist, glaube ich, der erste Schritt. Dann ist es aber schon wichtig zu verstehen, dass es immer wieder Zeitfenster gibt, wo ich meine Firma verkaufen kann. Und da, glaube ich, sollte man als Unternehmer mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen und einfach sprechen. Ich glaube, so sich auch mal kennenlernen mit möglichen Partnern finde ich immer gut. Da wird dann keine Geheimnisse verraten, aber man sieht erstmal, kann man sich auch mit denen vorstellen und man kommt auf den Radar von denen. Also über eine Messe, über eine Konferenz, Nominierungskommissionen, über irgendwelche Gartner-Charts, wo man auftaucht. Also schon so ein bisschen auch, ich sag mal, PR und Marketing in eigener Sache macht schon Sinn. Und da können natürlich auch M&A-Berater helfen, weil die einen guten Überblick haben. Dann kann man sich ja mal zum Mittagessen treffen, um ein bisschen deren Blick drauf zu bekommen. Die nehmen es ja mit, die wollen Geschäft machen. Und die kommen natürlich auch mit Ideen auf einen zu und sagen, der könnte doch zu euch passen, ich kann mal vorfühlen. So. Also deswegen glaube ich so, das Zeitfenster haben, und ich glaube, das erste Zeitfenster ist, wenn die Produkte fertig sind, Technologie da ist, dann gibt es das erste Mal, dass natürlich Strategen es spannend finden, was da gebaut worden ist. Das kann die Abkürzung sein zum Exit. Meist natürlich nicht so groß wie dann in voll entfalteten Maßstab, aber eben ohne große Dilution mit Investoren vielleicht ein ganz guter Schritt, um auch schnell Kasse zu machen. So. Der nächste kommt dann, wenn die Firma wirklich im Markt Erfolg hat und Größenordnung hat und stark wächst, dann als nächste Zeitfenster für M&A. Und dann irgendwann, wenn die Firma wirklich Geld verdient und profitabel ist, dann ist natürlich noch mal die Möglichkeit, noch mal eine andere. Und immer wieder, glaube ich, ist wichtig, sich da Gedanken zu machen, weil M&A ist kein Luxus. M&A ist ein strategisches Thema, mit dem muss man sich beschäftigen. Also auch die Firma nicht zu verkaufen, sollte eine bewusste Entscheidung zu sein, weil Märkte sind so dermaßen dynamisch und was passiert, wenn auf einmal der größte Wettbewerber gekauft wird, man hat es irgendwie verpasst, ja, und auf einmal hat man einen starken Wettbewerber, der eben da gebackt wird zu den großen internationalen Partner. Oder oft erlebe ich auch, dass dann eine Firma eine tolle Software gebaut hat und tolle Kunden und dann macht auf einmal Microsoft ein ähnliches Produkt, ja, und dann ist man weg vom Fenster. Und deswegen, da hätte man besser vorher verkauft mit einem richtigen Partner und man würde nicht als kleiner David gegen Goliath stehen müssen. Wobei David hat ja auch immer wieder gewonnen.
Ja, nun hast du ja gerade gesagt, ihr bereitet die Gründer dann darauf vor. Ich könnte mir fast vorstellen, das ist ein bisschen wie beim Bewerbungsgespräch, wie man immer gesagt hat, was sind deine Stärken, deine Schwächen, kommen wahrscheinlich auch immer wieder die gleichen Fragen in Exit-Gesprächen. Wann sollte man denn eine M&A-Beratung als Startup, als Partner dazu holen? Also erst, wenn ich das erste Mal angesprochen werde tatsächlich, oder wann ist der strategisch beste Zeitpunkt, zum Beispiel euch ins Boot zu holen?
Also ich glaube, wenn sich im Markt Erfolg einstellt, dann ist schon sinnvoll, mal einfach ein Gespräch zu führen. Aber jetzt nicht irgendwie total formell, sondern einfach mal eine Tasse Kaffee zu trinken zusammen und sich auszutauschen, was sind meine Möglichkeiten, um ja auch ein bisschen reinzukommen in so Themen. Dann ist der nächste Punkt oft, wenn man angesprochen wird im Markt, ich sage den Unternehmern immer, ist doch gut zum Üben, wenn du mal so ein Gespräch führst mit dem Interessenten, dann bist du, wenn es dann wirklich ernst wird, in ein, zwei Jahren vielleicht richtig gewappnet. So, insofern ist es gut, da schon mal mit dem Berater Austausch zu haben, ihn offiziell zu beauftragen oder richtig da einen großen Prozess zu starten. Das würde ich erst machen, wenn ich mit meiner Sache auch schon wirklich sicher bin. Weil wenn man zu sehr jetzt da im Markt rumläuft und sagt, man ist im Verkaufsmodus und dann passiert nichts, dann ist man so ein bisschen so Talk of the Town, haha, die haben immer noch nicht geschafft, ihre Firma zu verkaufen und die Mitarbeiter und die Kunden werden nervös und das ist vollkommen falsch. Deswegen lieber den Ball flach halten, entspannt Gespräche führen mit einem M&A-Berater als Sparingspartner und dann, wenn man welches Interesse sieht, dann kann man auch einen Prozess starten. Ich sage immer, Unternehmen werden nicht verkauft, Unternehmen werden gekauft. Und ich glaube, dieses Kaufinteresse, das kann dann kommen und das stellt sich eben auch ein, wenn man erfolgreich ist. Und dann kann man eben dieses Momentum von Interesse nutzen und dann mit dem M&A-Berater einen richtigen Prozess zu machen, mit einer richtigen Vorbereitung, mit einer richtigen Auktion, die dann stattfindet. Ich glaube, dass natürlich auch ein erfahrener Partner oder Berater auch aufzeigen kann, was die Themen sind, die kommen werden. Also ich erlebe oft, dass Gründer eben sehr stark wachsen und die Zahlen so nicht aufbereitet haben oder nicht ganz verstanden haben. Also so Themen wie Abgrenzung von Umsätzen, dann Bewertung von Beständen. Da macht dann der Steuerberater, was der Unternehmer ihm sagt und dann am Ende muss man viel aufräumen und hinterherkehren und das sollte man lieber ein, zwei Jahre vorher aufräumen und dann sollte man auch auf jeden Fall verstehen, wie die Zahlen hinter den Zahlen ausschauen. Also sowas so Fragen wie Kohortenanalysen. Also die Kunden, die vor 4 Jahren gekommen sind, wie viel sind da gechurnt, also abgesprungen, wie viel kam zurück. Also eine echte Kohortenanalyse ist eine Sache, die sehr viel zeigt über den Erfolg einer Firma, auch gerade in der Entwicklung. Und die Zahlen sollte man sehr gut verstehen. Und das dauert auch ein paar Jahre, dass man die Zahlen eben auch nach hinten rückwärts eben auch aufzeigen kann.
Also immer mit viel Strategie in die Zukunft blicken. Da würde ich gerne tatsächlich noch mal ein bisschen bei Karlsruhe selber reingucken. Du sagst ja selber, ihr habt vor knapp 20 Jahren gegründet. Wie strategisch seid ihr denn an die Gründung rangegangen? Wie kam es überhaupt, dass Karlsruhe oder damals noch CatCap, ihr habt ja irgendwann gerebrandet, CatCap entstanden ist?
Ja, also es lag sicher in der Luft, in dem Bereich aktiv zu werden. Das Internet war gerade so da, der neue Markt. Es war viel Transaktion, viel Bewegung im Markt. Und da haben wir gesagt, da möchten wir auch mitspielen. Zu mir persönlich, ich war davor bei Bertelsmann. Das war damals so der Inkubator für Internetfirmen in Deutschland. Also Lycos, AOL, Napster, das waren Themen, mit denen wir uns da befasst haben. Und deswegen habe ich das große Potenzial gesehen. Und zum anderen hatte ich an der Uni einen Kongress organisiert, auch gegründet den Kongress für Familienunternehmer. Den gibt es heute noch in der der 24. Ausfertigung. Und da, das war meine unternehmerische Urerfahrung, da haben wir einfach Familienunternehmer eingeladen, die wir so kannten, Balsen, Oetker, Mittelsenscheid, die kamen auch alle. Und das war eine tolle Erfahrung und haben dann eine Viertelmillion Mark Umsatz gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ist ja gar nicht so schwer. Ich habe dann Blut geleckt unter Unternehmensgründung. Und so kamen wir zusammen, der Michael Moritz, mein Mitgründer, der kam von der Treuhand, der Anstalt, die ja praktisch nach der Wende dann tausende Firmen privatisiert hat. Das war der Zeitpunkt, als eben auch M&A überhaupt nach Deutschland kam. Vorher gab es so gar keine etablierte Branche. Und da haben wir angefangen und am Anfang haben wir gesagt, ja, wir möchten eben Business Angels und Frühphase-Investoren zusammenbringen mit Startups. Und dann sind wir so ein bisschen am falschen Fuß erwischt worden. Ich weiß noch, März 2000 war der Höhepunkt im neuen Marktindex. Und dann ging es nur noch abwärts und hat sich nie wieder erholt. Und eigentlich bis 2004 oder 2005 war dann, da hat man immer gesagt, das Internet, das geht wieder weg. Bis dann eigentlich die große Welle erst kam, wie so oft.
Ja. Toll. Und jetzt seid ihr 70, knapp 80, glaube ich, Leute mit 12 Partnern. Da kann ich mir vorstellen, also ihr müsstet ja auch all die Dinge, ne, wo wir immer bei Insta-Teambuilding hingucken mit Recruiting und Onboarding. Und dann hattet ihr bestimmt auch Hiccups. Was sind denn so als Chef, sag ich mal, nicht nur als Berater, aber so deine Erfahrung im Teamaufbau, gute und schlechte Erfahrungen, die du so teilen kannst, wo du so vielleicht deine krassesten Learnings mitgenommen hast?
Gut, wie krass es ist, muss ich mal gucken. Also ich glaube, ein Stück weit war es so, dass wir natürlich sehr organisch gewachsen sind. Das heißt, wir konnten auch Fehler machen und dann auch wieder lernen daraus. Das heißt, wir waren ja 2012, waren wir noch, ich glaube, 13, 14 Leute. Jetzt sind wir irgendwie über 70. Ja, jetzt sind wir über 70. Das ist schon ein relativ hohes Wachstumstempo und ich glaube, was ich gelernt habe, ist, dass natürlich es wichtig ist, richtige Mitarbeiter reinzuholen, die auch wachsen können, wo man weiß, die stoßen nicht gleich an ihre Decke, sondern die können natürlich auch mehr Verantwortung und mitbringen, weil sie die Energie haben, auch das den Krebs, so aber einfach auch gut Sport sind, mit dem man gerne auch ein Bierchen trinken geht, weil man sie einfach schätzt. So, das kann ich für jeden unserer Mitarbeiter sagen, den wir haben. Und dann haben wir auch gesehen, dass natürlich auch dann, wenn wir eine gewisse Mannschaft haben, dass die wieder die richtigen Leute nachziehen. So ist eben dann eine gewisse Kultur entstanden und für wie viel stehen. Und glaube ich, was für uns ein wichtiger Treiber war, ist, dass wir ja immer in Teams arbeiten. Ja, wir haben de facto eine agile Organisation, ohne dass ich wusste, dass sowas überhaupt so heißt. Und zwar, wir arbeiten ja an M&A-Projekten und das sind dann 3 bis 4 oder auch 5 Mitarbeiter im Projekt, eben einen sehr erfahrenen und dann eben einen, der eben schon vielleicht 5, 6 Jahre das macht und dann eben noch ein bis zwei Analysten, die entsprechend dann auch operativ sehr stark eingebunden sind. Und damit habe ich ein enormes Wissensspillover, nicht nur weil eben die voneinander lernen, sondern eben auch, weil die Teams sich immer wieder wechseln. Ja, ich arbeite mit verschiedenen Kollegen zusammen und Mitarbeitern zusammen und die erzählen mir dann, was sie in anderen Projekten gelernt haben und das können wir dann einsetzen zum Wohle eben in dem Projekt, in dem wir gerade arbeiten. Und damit sehr viel lernen und damit auch sehr viel Austausch auch. Wir sprechen auch über unsere Projekte einmal die Woche, über alle Projekte, um zu sehen, was waren gerade die Themen, die passiert sind, welche Probleme haben wir gelöst, was hat gut funktioniert und also enormes Wissensmanagement. Und dann haben wir eben auch so Elemente wie natürlich Academies für die Juniors, für die Seniors, das kennt man ja auch in verschiedenen Unternehmensberatungen. Aber wir haben eben auch ein Sekundenprogramm. Das heißt, ich kann als Mitarbeiter 3 bis 4 Monate weltweit im Ausland arbeiten. Ja, oder auch gern bei unseren Kollegen in verschiedenen anderen Standorten. Aber wir sind ja auch mit Globoscope in unserer Partnerschaft mit 50 Firmen weltweit vertreten. Und da kann ich eben auch dann mal für 4 Monate nach Singapur gehen und da arbeiten. Oder wir haben auch Kollegen empfangen aus Polen und aus Indien, die bei uns gearbeitet haben.
Cool.
Und das war enorm inspirierend und hat unsere Arbeit optimiert.
Sehr cool. Jetzt hast du gerade davon gesprochen, wie ihr eure Mitarbeiter auch weiterbildet und ausbildet. In Beratung, kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen, ist ja häufig so, dass die Kunden dann, ich nenne sie immer liebevoll, die Chefarztbehandlung wollen. Also von dir betreut werden wollen. Wie schafft ihr das denn, dass eure Mitarbeiter so gut sind, dass eure Kunden am Ende auch mit denen zusammenarbeiten wollen und nicht nur, ihr seid bei 70 Mitarbeitern irgendwie, ihr habt 12 Partner, aber nicht jeder Partner kann ja wahrscheinlich jedes Projekt immer komplett von A bis Z betreuen. Wie schafft ihr das, euren Kunden zu vermitteln, dass eure Mitarbeiter mittlerweile so gut sind, dass die eigentlich euren Job fast übernehmen können?
Also, wir verkaufen schon uns selbst. Das heißt, ich gebe in einem Projekt ein Versprechen ab. Das heißt, ich bin bei allen Verhandlungen und bei allen Menschenpräsentationen dabei. So, das ist schon ganz klar die Aussage. Das heißt, ich habe die Airtime. Ich kriege alles mit an Schwingungen, an kritischen Themen, aber auch natürlich auch an Begeisterung, die auch dann rüberschwappen von der anderen Seite und kann die auffassen. Das ist mein Luxus. Den kann ich mir deswegen leisten, weil wir eine super Mannschaft haben, die halt sich um den viele Dinge kümmert, die ich eben noch abnehme, aber nicht operativ selbst machen muss. Also große Finanzmodelle bauen, Managementpräsentationen, den Datenraum zu bestücken. Da, also mit Verlaub, da kennen sich meine Mitarbeiter besser aus als ich. Ja,
kenne ich.
Ja. Und die haben natürlich auch alle schon 5, 10, 15 Transaktionen auf dem Buckel. Das ist das Schöne bei uns, was ja auch, wenn man zu uns kommt, man möchte Deals machen. Dieses Adrenalin, das immer wieder zu haben, weil man eben dann die Herausforderung löst, deswegen sind wir alle bei uns dabei. Und die Erfahrung haben sie und können sie einbringen. Und dann sind wir ein Team. Und ich glaube, bei allen Abstimmungscalls sind alle mit dabei, immer auch die Juniors, die kriegen das mit. Und dadurch haben die halt sehr viel gesehen und das können sie einbringen dann. Und deswegen weiß der Kunde, dass wir eben gerade in der Kombination von verschiedenen Tätigkeiten und Fähigkeiten sehr gut zusammenarbeiten. Und natürlich die Equity Story, die Menschenpräsentation, natürlich gebe ich da meinen Senf dazu und mit der Erfahrung, die ich habe. Aber so schicke Unterlagen, super Darstellungen, Intelligenz reinzubringen, das machen meine Mitarbeiter viel, viel besser als ich.
Wie feiert ihr denn die Deals? Du hast gesagt, wegen des Adrenalins der Deals kommen die Leute zu euch. Wie feiert ihr denn, wenn ihr es geschafft habt? Also sowohl mit dem Kunden vielleicht, aber als auch intern.
Also wir haben immer, wenn praktisch das Signing oder das Closing durch ist, dann gibt's erstmal eine kurze Mail an alle und dann wissen alle, oh, jetzt ist es soweit und boah, da klingelt die Glocke wieder bei uns praktisch, ne, die virtuelle. Und dann stoßen wir auf jeden Deal an. Das war letztes Jahr mit 3 Transaktionen relativ viel. Viel Sekt, ja.
Ja, sehr gut.
Ja, und natürlich wird dann eben beim Anstoßen, da wählen sich alle ein in den verschiedenen Büros und dann sprechen wir über, was haben wir da, was waren die Herausforderungen, wie haben wir es geschafft? Der Deal war fast tot, wir haben ihn gerettet. Diese Geschichten, diese Heldengeschichten, die wollen alle dann hören. Und dann ist es so Tradition, dass wir da als M&A-Berater dann zum Closing-Dinner einladen. Das Deal-Team, die Mandanten, oft auch die andere Seite, wenn man sich auch mag und schätzt, ja, und auch die Anwälte. Und dann sind wir beisammen und erzählen so ein bisschen die Insider-Stories, die wir vorher nicht teilen konnten, und freuen uns einfach und gucken, was wir an neuen Themen anstoßen können.
Cool. Und jetzt hast du gerade gesagt, letztes Jahr waren sehr viele Transaktionen. Wie sieht es bisher dieses Jahr so aus? Und da auch die angeschlossene Frage, wächst ihr weiterhin?
Ja, also wir haben jetzt im ersten Quartal 9 Transaktionen gemacht. Das war so viel wie noch nie im ersten Quartal.
Wahnsinn.
Ja. Also insofern sind wir da auf einem guten Weg. Also keiner hat nach Merchant Market mehr Firmen verkauft als wir in Q1. Also sind wir nochmal an der Spitze unserer eigenen Bundesliga. Und im April und Mai ist es auch gut weitergelaufen. Also das heißt, wir sehen erstmal überraschend, wenn ich die Zeitung anschaue, aber dann vielleicht doch nicht, weil wenn ich auf die Börse schaue, dass weiter Vertrauen im Markt ist, dass auch weiter Firmen gekauft werden. Und dass Investoren, gerade Finanzinvestoren, die haben langfristig committede Fonds, die wollen sie investieren und gerade jetzt sehen sie große Chancen auch zu investieren. Also, das heißt, das Leben geht weiter. Wollen wir wachsen? Ich glaube, die Kernfrage ist, können wir unseren Kunden praktisch den besten Service anbieten? Ja? Und das heißt, wir sind jetzt gewachsen eben Richtung Stockholm, weil da ein sehr liquider Aktienmarkt ist, weil wir als große Chance sehen, auch für Börsengänge auf den deutschen Firmen. In London sind wir präsent, eben auch gerade wegen der vielen Finanzinvestoren, die da sind. Dänemark ist ein wichtiger Nachbarpartner für uns, wo die Grenzen hoffentlich wieder offen sind. Das heißt, wir können da schon international einen super Service bieten und mit unseren Global Scope Partnern eben auch weltweit. Und ich glaube, wir wachsen weiter, wenn wir sehen, dass wir geeignete Mitarbeiter finden, die zu uns passen. Und auch, wenn wir auch im Ausland auch Partner finden, wo wir sagen, mit denen haben wir Spaß zusammenzuarbeiten. Wir haben unsere Merger-Partner, mit denen wir auch zusammengeschlossen haben, jetzt im Ausland getroffen, eben über Transaktionen. Und wir wussten, die Qualität stimmt, die Menschen sind die richtigen, die passen zu uns. Und so würden wir entsprechend auch weiter wachsen, aber nicht als Selbstzweck, sondern eben auch nur, wenn wir sicherstellen können, dass wir dann auch wirklich das Beste leisten können für unsere Kunden.
Cool. Das klingt nach einem, auf jeden Fall jetzt einem sehr, sehr gut ausgeklügelten strategischen Plan. lieber Marc, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es war unfassbar spannend. Ich glaube, wir könnten noch 3 Millionen Jahre wahrscheinlich weiter darüber reden. Das Thema Börsengang in der Tat würde wahrscheinlich noch einen ganzen zweiten Podcast füllen. Aber ich würde sagen, für hier belassen wir es erstmal. Es ist wahrscheinlich erstmal viel zu verdauen für viele, die zuhören, die vielleicht noch gar nicht so ganz viel mit dem Thema zu tun haben. Jeder, der gerade ein Unternehmen verkaufen möchte oder ein Unternehmen kaufen möchte oder bei einem bei einer M&A-Beratung arbeiten möchte, darf sich wahrscheinlich bei dir melden, gehe ich von aus.
Sehr gerne, sehr gerne.
Genau. Und euch weiterhin, ich würde sagen, auf die nächsten 9 bis 90 Transaktionen noch dieses Jahr. Das würde ja bedeuten, dass es dem ganzen Markt sehr gut geht, von daher hoffe ich das auch. Und ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und euch alles erdenklich Gute für das laufende Jahr.
Ja, vielen Dank, Katharina.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann, tschüss.